behalten und uns bewahren, wenn es um die Fragen geht, jetzt, wie wir eigentlich künftig öffentlichen Raum und kulturelle Öffentlichkeit gestalten wollen.
Sie haben eben gesagt, das ist Homecoming, war so ein Begriff, der öfter gefallen ist. Das Ganze war aber auch gedacht ursprünglich, als Sie sich das die Entscheidung getroffen haben, zusammen mit den Festivalveranstaltern und Veranstalterinnen, dass das so eine Art Restart für die Musikszene sein könnte. Fühlt sich das jetzt schon so an, als würde das aufgehen?
Na, es hat sich ehrlicherweise dahin erst mit der Zeit entwickelt. Die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, war ja zunächst mal nur, wir sagen jetzt nicht aus Vorsicht ab. Dass man sagte, okay, das ist wahrscheinlich einer der ersten Momente in Deutschland, wo wir auf einer größeren Skalierung bei einem Musikfestival unterschiedliche Formen von Clubkultur und von Musikclubkultur wieder möglich machen können. Und wenn das so ist, dann lastet natürlich auch eine besondere Aufmerksamkeit auf diesem Festival. Und dann wollen wir die aber auch nutzen als ein Symbol dafür, dass wieder etwas geht. Und ich glaube, das Signal geht von dem Festival schon jetzt aus. Und dieses Signal zu setzen, da geht was, und das Festival zu nutzen als so ein Ort, an dem man ausprobieren kann, was plausibel ist und was sich gut anfühlt und was man vielleicht auch verwerfen muss, weil es abstrakt zwar eine schöne Idee ist, aber konkret in der Umsetzung dann nicht funktioniert. Da kann das Reeperbahn-Festival mit den besonderen Möglichkeiten tatsächlich einen Experimentierraum öffnen.
Aber wenn wir jetzt nochmal kurz bei dem Experimentierraum bleiben und wir haben die Situation, dass möglicherweise stellt sich am Ende heraus, es haben jetzt ganz viele die Erfahrung gemacht, ja, so ein Abstandskonzerterlebnis finde ich eigentlich ganz gut. Das läuft und das Publikum findet es gut, die Künstlerinnen können in der Praxis auch damit leben, aber dann hat man doch trotzdem am Ende eigentlich nicht unbedingt ein für die Veranstaltungsbranche und für die Künstlerinnen so richtig gute Lösung gefunden, weil selbst wenn die Konzerte dann weiterlaufen, bleibt die Auslastung von, also 100% der Ausgaben bleiben, und durch die Abstandsregelung bekommen aber nur 25% der Kosten rein, die normalerweise reinkämen. Also sprich, die Konzerte würden unter Bedingungen laufen, wo die Erlöse sich nicht rechnen würden.
Zutreffende Beschreibung, das haben wir ja gerade überall im Kulturleben. Das heißt aber, das habe ich gestern ja auch gesagt, dass wir als Staat und als Gesellschaft uns auch fragen müssen, ist es uns das wert, dass Kultur stattfindet, auch unter den nochmal erschwerten Bedingungen von Corona? Und wir haben ja gerade im Bereich der Musik und im Bereich der Clubs auch schon seit März, April zu fördern begonnen und haben am Anfang natürlich gefördert, dass was übrig geblieben ist an Grundkosten für diese Unternehmen, die ja in der Regel keinerlei Rücklagen haben, was übrig bleibt, wenn man Kurzarbeit angemeldet hat, wenn man vielleicht die Miete noch irgendwie mit seinem Vermieter geklärt hat, dann bleibt ja trotzdem noch was übrig. Und genauso reden wir jetzt darüber miteinander, wie wir es hinbekommen, dann auch ein Defizit beim Veranstalten zu schließen.
Und ich verstehe Sie richtig, dass Sie sich als Politiker oder die Politik sich da schon auch in der Pflicht sehen.
Ja, natürlich. Und zwar Politik in dem Sinne, dass wir ja mit den staatlichen Möglichkeiten, die wir haben, sowas sind wie die Agentur, mit der eine Gesellschaft das organisiert, was sie gemeinsam hinbekommen möchte. So, und wenn wir als Gesellschaft den Konsens erhalten wollen, dass wir Kultur für etwas Relevantes halten, und damit meine ich dann eben nicht nur Opernhäuser und klassische Konzerthäuser im Bereich der Musik, sondern natürlich auch den Club, in dem ein Punkkonzert stattfindet, dann muss ich dafür sorgen, dass es plausibel ist, diese Infrastrukturen durch diese Zeit zu bringen. Und das ist ehrlicherweise das, worauf wir momentan am meisten achten müssen in der Kulturpolitik, dass einmal die Räume und Orte erhalten bleiben, dass auch die sonstigen Infrastrukturen, und das ist ja nicht nur das, was ein Dach hat, sondern tatsächlich auch das, was ich an systemischen Akteuren, würde man jetzt wahrscheinlich in anderen Bereichen sagen, braucht, durch diese Zeit bekomme. Und dass wir drittens, und das ist fast das, was mir am meisten Sorge macht, die kulturelle Alltagspraxis erhalten. Also ich habe echt Sorge, dass wenn man sagen würde, ja, und das mit diesen Clubs, das lassen wir jetzt mal, bis wir einen Impfstoff haben, und zwar so komplett. Und das ist dann irgendwann Ende 21 oder wann der Fall, keine Ahnung, was für Daten man dann nimmt. So Äußerungen gibt es ja durchaus vom Bundesgesundheitsminister oder auch der bayerische Ministerpräsident, der mal sagte, wenn Sie tanzen wollen, dann machen Sie es jetzt bitte mit Ihrer Ehefrau zu Hause im Wohnzimmer. Auch ein interessantes, sozusagen sonstiges Familienbild, was da durchschimmert, aber davon mal ganz ab. Ich finde, wir müssen es miteinander hinbekommen zu sagen, das ist plausibler Teil meines Alltags und ich weiß, dass diese Orte da sind, weil sie betretbar sind. Gilt für die Kinos in gleicher Art und Weise, auch für die Theater. Und da geht natürlich nicht das, was sonst geht, aber das, was wir verantworten können, müssen wir auch ermöglichen. Sonst rutscht uns da als Gesellschaft unter Umständen etwas weg, was dann auch unwiederbringlich weg ist, weil wir es vielleicht vergessen oder weil wir diese Praxis eben nicht mehr in unserem Alltag haben. Das ist schon auch ein wesentlicher Punkt und ich nehme wahr, dass wir das als Gesellschaft auch miteinander so organisieren wollen. Und dann sind wir natürlich als Staat und damit als Politik diejenigen, die das administrieren müssen.
Das ist ja auch, wir befinden uns hier in Hamburg, in St. Pauli, und das darauf zu gucken und zu wissen, möglicherweise laufen wir Gefahr, dass es von dieser wahnsinnig lange schon gewachsenen Infrastruktur an Clubs und an Kneipen einen Teil möglicherweise nicht mehr geben wird in einem halben Jahr. Das ist ein Szenario, das ganz schwer auszuhalten ist, also gerade für jemanden, der hier lebt. Es ist, glaube ich, wirklich wichtig, an dieser Stelle sich immer wieder vor Augen zu führen, dass wir es hier mit einer für viele Leute auch ganz reell existenzbedrohlichen Situation zu tun haben. Um jetzt am Schluss aber nochmal auf was Schönes zu kommen, beziehungsweise auf was sehr Interessantes. Sie machen uns jetzt Konkurrenz, um es mal offen zu sagen.
Nein, also es ist ja bei mir laienhafte sozusagen Liebhaberei, und hier ist das natürlich hartes professionelles Business, das ist ja ganz was anderes.
Es ist ein extrem hartes Business, wie alle, die uns zuhören, jetzt gerade mitkriegen.
Und auch ein bisschen Leidenschaft ist aber auch dabei.
Und ein bisschen Leidenschaft, die ist aber mit Sicherheit auch bei Ihnen dabei. Sie haben nämlich einen Podcast, einen eigenen, der heißt Mit Wenn und Aber, und das ist nicht dezidiert der Podcast der Privatperson Carsten Broster, sondern des Kultursenators Carsten Broster. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Wollten Sie das immer schon mal machen? Oder?
Ja, eigentlich nicht. Ich habe ja mal Journalismus auch gelernt, und da fand ich das mit also Radio und alles, das war mir immer viel zu viel Technik. Ich fand das total super, dass man einfach nur einen Block und einen Stift einstecken muss und losrennen kann. Deswegen habe ich immer Zeitungen gemacht. Aber das geht ja alles viel einfacher. Ich rede so wahnsinnig viel mit Leuten, und ich rede auch wahnsinnig gern mit Leuten, und irgendwie habe ich schon mehrmals die Situation gehabt, wo ich dachte, hätten wir das mal aufgezeichnet, vielleicht hätte das auch anderen gefallen, und gesagt, wir machen das einfach mal, und die Idee ist im Prinzip, ich lade Leute, die ich spannend finde, von denen ich glaube, wir können uns gut unterhalten, ein, die müssen einen Song mitbringen, über den steigen wir dann ein, wenn man auch so einen Gesprächseinstieg hat, damit wir eben nicht mit, keine Ahnung, Pandemie-Regeln beginnen müssen, sondern mit irgendwas, wo man auch andocken kann, warum der Song wichtig ist, und dann reden wir, und dann führt uns das irgendwo hin. Und ich meine, mit Simone Buchholz, mit der ich jetzt die erste Ausgabe gemacht habe, haben wir einen derartig wilden Themenmix zusammengebaut, den man, glaube ich, niemals vorher hätte choreografieren können. Aber irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, gucken wir mal, was passiert.
Die Einleitung spricht, um es noch auf jeden Fall erwähnt zu haben, weil sie eine sehr, sehr radiokompatible Stimme hat, die Staatsrätin Jana Schiedek. Und insofern lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören.
Genau, die ersten 4 Sekunden auf jeden Fall, den Rest, der kann auch spannend sein. Aber Jana am Anfang ist
also
super.
Für die Intro lohnt es sich, für den Rest macht man sich dann ein eigenes Ohr. Ich gehe mal davon aus, das läuft noch eine ganze Weile. Eine Folge ist jetzt gelaufen. Wenn wir Sie jetzt hier fragen würden, welchen Song würden Sie wählen, der am besten die Situation beschreibt, in der wir uns jetzt gerade befinden, auf dem Reeperbahn-Festival mit Ausblick auf das letzte halbe Jahr und dem Ausblick auf das nächste Jahr oder die nächste Zeit?
Also ich habe gestern ja einen Song zitiert in meiner Eröffnungsrede von Jason Isbell, den ich sehr mag, der seine letzte Platte zum Höhepunkt des Lockdowns veröffentlicht hat in den USA. Und der Song heißt Be Afraid, und darin gibt es diese Zeile: Be afraid, be very afraid, do it anyway. Also dieses Gefühl zu haben, ja, wir dürfen auch ängstlich sein, wir dürfen auch sorgenvoll sein, aber wir müssen trotzdem Dinge tun. Wir müssen auch trotzdem jetzt Dinge tun. Das ist eigentlich ziemlich genau die Situation, in der wir beim Reeperbahn-Festival waren. Das ist ja nichts Sorgloses, was da passiert, aber es ist ein, wir machen das trotzdem, weil wir wissen, dass wir das hinbekommen. War schon eine Emotion, die sehr schön passt. Er meinte damit eigentlich, das war ein Appell an seine Kolleginnen und Kollegen im Musikbusiness, den Mund aufzumachen, wenn sie gesellschaftliche und politische Themen ansprechen wollen, wissend, dass da um die Ecke der Shitstorm lauern kann, es aber trotzdem zu tun, weil es auch eine Aufgabe ist, als öffentliche Person, also sich in gesellschaftliche Debatten einzumischen. Aber als ich die Zeile nochmal gehört habe, vor kurzem habe ich gedacht, das passt eigentlich genau auf diese Situation. Be afraid, but do it anyway. We've been testing you and you failed. See how long that you could sit with the truth, but you bailed. And I don't think you even recognize the loss of control. And I don't think you even see it in yourself. See, every one of us is counting dice that we didn't roll. And the loser is the last to ask for help. Star. And you can bark and snap like a dog at the man who just tuned your guitar. And I don't think you even recognize the kid in the wings. And I don't think you even see her in yourself. She looks to you for what to do with all her delicate dreams. But you're too terrified to be of any help. Be afraid, be very afraid to
trust in you, then you fail to see how long that you could hold it in before you scream, but you only exhale. I don't think you even recognize the sound of your voice when it's blasting through the speakers in the sky. And if your words add up to nothing, then you're making a choice to sing a cover when we need a battle cry.